du mich gerade heute besuchst, ist sicher kein Zufall, Bertram. Oh Mann, ich bin ziemlich fertig. Nichts hat geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Fing schon morgens an. Gerda machte mir schon beim Frühstück Vorwürfe. Du weißt, wegen meiner Überstunden, und dann kam es im Betrieb knüppeldick. Ich habe richtige Magenschmerzen, weil ich auf der Liste stehe. Bei den nächsten Kündigungen bin ich auch dran. Und wie es dann weitergeht, also ich weiß wirklich nicht. Ich hab's mir doch, weiß Gott, nicht leicht gemacht. Jo, weiß Gott. Weiß er denn wirklich, wie es in mir aussieht? In letzter Zeit scheint mir das überhaupt nicht mehr so sicher zu sein. Ich habe gebetet, Bertram, wirklich auf den Knien gelegen. Schon damals, als Fati so schlimm dran war. Aber es kam ganz anders. Da war keine Hilfe und ich hatte nicht den Mut, meine Zweifel in der Gemeinde zu sagen. Und jetzt stehe ich da.
Mensch, Rolf, das tut mir echt leid, dass du so drin steckst. Wir hatten ja keine Ahnung, wie es in dir aussieht. Mensch, hättest du doch was gesagt. Naja, und wegen der Arbeit, da mach dich nicht verrückt. Gott hat in seinem Reich noch für jeden was zu tun gefunden. Aber weißt du, was ich dich eigentlich fragen wollte? Nee, danke, reinkommen will ich nicht lange. Also, wegen nächsten Dienstag, kannst du die Bibelstunde übernehmen? Ich komme nicht dazu, weißt du, sie vorzubereiten, das kostet zu viel Zeit. Du weißt, dass ich dazu immer sehr lange brauche. Das wäre echt toll von dir. So, jetzt muss ich aber los, sonst komme ich beim Friseur doch nicht mehr dran. Dank dir, Rolf, du springst doch ein, oder? Und über das andere reden wir nochmal. Ist ja wirklich schlimm, wenn man das Gefühl hat, von Gott verlassen zu sein. Oder sprich doch gleich Robert an, der kommt Sonntag von der Pastorenkonferenz zurück. Mach deinem Kummer mal richtig Luft, dazu sind wir doch füreinander da. Also, Rolf, bis bald und lass dein Vertrauen nicht sinken.
Armer Rolf oder armer Bertram? Armer Rolf wegen der schweren Situation, in der er steckt. Lebensprobleme und Anfechtungen im Glauben machen ihm arg zu schaffen. Und dann kommt endlich jemand, gerade zur rechten Zeit, aber Rolf findet bei ihm kein Gehör. Armer Bertram, weil er nur sein Ziel im Kopf hat und nicht wahrnimmt, was seinen Glaubensbruder quält. Und was darum Vorrang haben muss. Viele Botschaften steckten in Rolfs Worten. Keine davon hat Bertram wirklich gehört. Welche Botschaften haben Sie, liebe Hörer, in dieser kurzen Szene wahrgenommen?
Aber das heißt noch lange nicht, dass damit eine gute Verständigung gegeben ist. Die Kommunikation geht oft aneinander vorbei und ist häufig von sehr egoistischen Gedanken und Zielen geprägt. Mancher wundert sich dann, dass er nicht verstanden wurde, obwohl man lange geredet hat. Auch in der Seelsorge wird viel gesprochen, weil Sprache zum größten Teil unserer Kommunikation ausmacht. Und trotzdem ist das Reden nicht alles. Zum Reden gehört das Hören. Vor dem Reden gilt es, sorgfältig zu hören, auch und gerade bei seelsorgerlichen Anliegen.
Wer hört, nimmt wahr.
Was lässt mich der andere wissen? Das ist die Kernfrage des Hörenden. Und sie ist zu unterteilen in weitere Informationen über den Menschen selbst, über seinen familiären Hintergrund, sein soziales Umfeld, über seine Gottesbeziehung, seine derzeitige Verfassung, über Gedanken und Gefühle und vieles andere mehr. Alle Informationen zusammen ergeben ein recht treffendes Bild von einem Menschen. Und je exakter die Informationen sind, desto treffender kann auch die Hilfe sein, sei es die ärztliche oder die eines seelsorgerlichen Gesprächspartners. Das Hören fällt vielen Menschen schwer, weil sie manchmal den Kopf voll guter Ideen haben. Und die will man an den Mann bringen oder an die Frau. Es sind ja auch gute geistliche Ideen, und trotzdem sind sie oftmals zu früh serviert. Oft sind es rechte Worte zur falschen Zeit oder dem anderen nicht angemessen. Mancher redet auch zu schnell, weil er von sich und seinen Fähigkeiten total überzeugt ist. Auch bei Seelsorgern gibt es das. Nach dem Motto, was Herrn Müller in dessen Ehekrise geholfen hat, muss doch jetzt bei Meyers auch helfen. Was Frau Schulze aus dem Glaubenstief holte, kann doch Herrn Krüger sicher in seiner Anfechtung auch helfen. So werden seelsorgerliche Erfahrungen zu Rezepten. Und sie treffen an der Not der Menschen meist vorbei. Warum? Weil jeder Mensch ein Original ist. Weil jeder anderes erlebt und entsprechend reagiert. Wir sind Originale Gottes, keine Massenware. Wer Herrn Krüger in dessen Anfechtungen verstehen will, muss hören. Nicht mal 5 Minuten, vielleicht 1 Stunde. Um dann langsam zu verstehen, was in diesem Menschen vor sich geht. Anfechtung kann ja durch unerfüllte Wünsche ausgelöst werden, oder durch plötzliche Krankheit, oder durch unbeantwortete Fragen. Nur wer hinhört, kann erkennen, ob bei seinem Gegenüber einer dieser 3 Aspekte vorliegt oder noch etwas ganz anderes. Dieses Hinhören und Verstehen ist besonders schwer, wenn die geschilderte Not einem selbst kein Problem wäre. Vielleicht würden Sie es als Lappalie ansehen und wären schnell damit fertig. Aber ein anderer leidet darunter, zerbricht fast daran. Sind Sie also bereit, das Anliegen des anderen und ihn selbst ernst zu nehmen, unabhängig von Ihrer Situation und Einschätzung? Wenn ja, dann werden Sie keine oberflächlichen Antworten geben, sondern sich bemühen, auf die jeweilige konkrete Not des anderen einzugehen, also darüber zu sprechen, wie er mit unerfüllten Wünschen leben kann, ohne daran zu zerbrechen, oder wie Krankheit angenommen werden kann und die Hoffnung auf Gottes Hilfe gestärkt wird. Seelsorgerliches Bemühen darf also nicht in allgemeinen Aussagen stecken bleiben, sondern muss zur Ursache der Not vordringen. Dann weiß der andere, dass er ernst genommen wird. Selbst wenn eine Situation ausreichend und zutreffend vom Seelsorger erkannt worden ist, ist die Zeit zum Reden vielleicht immer noch nicht günstig. Wir haben ja Zeit, denn meist trifft man sich wieder. Also muss nicht unbedingt in einem Gespräch alles geredet werden, was man reden kann. Vielleicht erkennen wir, dass jemand mit bestimmten Aussagen oder Vorschlägen überfordert wäre. Dann ist es barmherzig, Geduld zu haben, sich und vor allem dem anderen Zeit zu lassen. Für Entwicklungen, für einzelne kleine Schritte. Denn zu viel des Guten führt ohnehin dazu, dass sich nichts ändert und kaum etwas behalten wird. Vom Reden und Hören lesen wir im Alten Testament.
Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.
Hat Gott Ihnen das Ohr geöffnet, um auf ihn zu hören, aber auch um zu hören, was Menschen Ihnen mitteilen?
Nach dem Hören geht es ums Reden mit den Müden. Sicher sind das nicht die, die mal ausschlafen müssen, Mit diesen Müden redet man nicht, man gönnt ihnen den Schlaf. Jesaja spricht von anderen Müden, von den Lebensmüden, im Unterschied zu den Lebenssatten. Er spricht von denen, die im Glauben müde geworden sind. Von denen, die keine Hoffnung haben, die nicht mehr wissen, was zu tun noch sinnvoll ist, die überfordert sind. Solche Müdigkeit gibt es in vielfältiger Form. Man trifft sie bei Menschen an, die ohne Gott leben, und man kann Müdigkeit auch bei Gottes Kindern entdecken, die sich wie Elia nur noch unter einem Busch ausstrecken wollen, zu nichts mehr fähig, nicht einmal mehr zur Hoffnung. Rede mit ihnen, so lautet Gottes Auftrag. Aber was sagt man? Ermahnt man den Müden, damit er sich nicht so hängen lässt? Oder ermutigt man ihn zu neuem Gottvertrauen und Handeln? Macht man bei einem Müden viele Worte oder lässt man das menschliche Zusammensein sprechen? Vielleicht eine körperliche Geste, etwa den Arm auf der Schulter bei einem Freund oder das Halten der Hand eines alten oder kranken Menschen? In solchen Situationen können Worte fehl am Platze sein. Und doch ist es ganz wichtig, dass wir einander Mitteilungen machen können, in jeder Hinsicht angemessene. Nicht wie bei jenem Ehepaar am Frühstückstisch, wo sie von ihrer Angst vor dem heutigen Zahnarztbesuch spricht und er, über den Rand seiner Zeitung hinweg, verärgert darauf hinweist, dass die Börsenkurse auch schon wieder gefallen sind.
Was ist das rechte Wort zur rechten Zeit?
In der Bibel ist vom Trösten die Rede, auch von Ermahnung, von Korrektur, von Ermutigung, vom Tragen der Schwachen. Diese Worte beschreiben, was Seelsorge ist. Und jeder Begriff hat eine Zielgruppe. Getröstet werden Traurige, ermahnt werden die, die sich etwas zu Schulden kommen lassen oder zum Beispiel böswillig streiten. Korrektur gilt jenen, die falsche Wege im Glauben und Leben beschreiten, die sich und anderen schaden. Und ermutigen sollte man die, die keine Hoffnung haben, die resignieren oder krank sind. In Gesprächen und auch in Briefform finden wir diese seelsorgerliche Hilfe in der Bibel wieder. Wobei Trost zum Beispiel nicht nur Trauernden gilt, sondern weit gefasst ist. Es liegt auf der gleichen Ebene wie Ermutigung. Gemeint ist, sich unter die Last eines anderen zu stellen. Wie jemand, der einem Humpelnden unter die Schultern greift, um dann zu versuchen, einem anderen aus einer negativen Haltung herauszuhelfen. Durch Zuspruch. Durch den Blick nach vorn, statt nur auf das Schwere der Vergangenheit zu schauen. Wie der Heilige Geist uns aufhilft, so können wir auch lernen, anderen zu helfen.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.
Soweit Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 1. Ermahnung ist ebenfalls gängige Praxis im Neuen Testament, etwa bei Paulus. Er schreibt in 1. Thessalonicher 5:
Wir bitten aber euch, liebe Brüder, erkennet an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt sie besonders lieb um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann.
In der Ermahnung geht es nicht darum, dass andere tun, was mir gefallen würde. Maßstab ist die Bibel. Ermahnung oder Zurechtweisung geschieht vom Wort Gottes her, nicht von einer Moral oder Ethik, die ich habe. Sie ist eigentlich Pädagogik. Es geht um die Prägung und Veränderung des Verhaltens und auch des Willens. Noch einmal, es muss in Christus geschehen. Dann wird es liebevoll und frei von egoistischen Gedanken und Zielen sein. Das schönste Erlebnis ist aber, von der Vergebung sprechen zu können und dazu beizutragen, dass sie geschieht. Zwischen Streithähnen, zwischen unversöhnlichen Geschwistern, auch nach vielen Jahren angesichts alter Schuld. Und schließlich mitzuerleben, dass jemand mit Gott ins Reine kommt. Mit der Vergebung werden wir uns später noch ausführlich beschäftigen. Heute nur der Hinweis, dass auch Vergebung den rechten Zeitpunkt haben muss. Wenn die Worte zwar ausgesprochen werden, aber ein Mensch letztlich noch nicht zur Vergebung bereit ist, bleibt es bei Worten und die Seele hinkt hinterher. Der Mensch wird weiterhin an einer gespannten und nicht bereinigten Atmosphäre mit anderen leiden. Allerdings darf das Angebot der Vergebung nicht unter den Tisch fallen, sonst erschöpft sich Seelsorge in Lebenshilfe und lässt den Menschen mit seiner Schuld allein. Aber gerade das ist ja der Kern der guten Nachricht. Durch den Heiligen Geist können wir auch für die Vergebung den richtigen Zeitpunkt erkennen. Übrigens bindet Jesus die göttliche Vergebung daran, dass wir selbst dazu bereit sind. Sonst wird uns Gott nicht vergeben. So kompromisslos steht es im Matthäusevangelium im Anschluss an das Vaterunser. Für die Seelsorge bedeutet das, nicht unter allen Umständen auf schnelle Worte von Reue und Vergebung hinzuwirken. Wenn hier einer wirkt, dann der Geist Gottes. Nur er kann Menschen zu wirklicher Vergebung vorbereiten.
Bei keinem der verschiedenen Gesprächsinhalte kommen wir ohne Gottes Wort aus.
Seelsorge ist biblischer Dienst und kein Steckenpferd. Allerdings geht es auch nicht nur um eine Anhäufung von Bibelworten. Damit kann man Menschen erschlagen. Es geht auch um konkrete Auslegung des Wortes Gottes, denn der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. So nachzulesen im Römerbrief Kapitel 10. Und Seelsorge ist Predigt, also Ausrichtung des Wortes Gottes an den Einzelnen. Im Unterschied zur Predigt vor einer ganzen Gemeinde. Darum kann in der Seelsorge Gottes Zuspruch als auch sein Anspruch individuell auf den Einzelnen ausgerichtet sein. Die verschiedenen Möglichkeiten bzw. seelsorgerlichen Worte sind wie Medizin. Auch da gilt, dass das Rheumamittel gegen rheumatische Beschwerden und nicht gegen Halsweh eingesetzt wird. Und gegen Zahnschmerzen helfen keine Wadenwickel. Aber es gibt bei Ärzten einige, so habe ich festgestellt, die bestimmte Lieblingsmittelchen verschreiben. Natürlich nicht krass gegen die Vernunft, aber es ist erstaunlich, wie eingeschränkt dieses Medikamentenrepertoire eines Arztes sein kann. Christen, die anderen seelsorgerlich helfen wollen, verhalten sich manchmal ähnlich. Ich habe hervorragende Tröster kennengelernt und andere, die sehr schnell mit Ermahnung zur Stelle sind. Wie ein Steckenpferd kann man solche seine eigenen Konzepte und Erfahrungen pflegen und auch auf unangemessene Situationen übertragen. Dann ist es nicht mehr das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wenn Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, dann bedeutet das zum Beispiel, dass ich ernst genommen werden will. Wenn ich traurig bin, ebenso wie in Krankheit oder großer Freude. Denn freut euch mit den Fröhlichen steht ja auch in der Bibel und nicht nur, dass wir mit den Weinenden weinen sollen. Beides meint, sich also auch in einen anderen Menschen hineindenken und hineinfühlen. Das ist Anteilnahme. Das wäre in Bezug auf den Weinenden mitleiden können, statt einfach nur Mitleid zu haben und deshalb flotte, aber hilflose Sprüche zu klopfen wie Kopf hoch, es wird schon wieder. Auch die Aufforderung zu mehr Vertrauen und Gebet kann schaden statt helfen. In solchen Situationen ist es auf jeden Fall besser, ehrlich zu sein und auch seinen Rat oder Sprachlosigkeit mal zuzugeben. Denn
ein Rat ist allein dadurch, dass er fromm klingt, noch lange nicht richtig.
Das rechte Wort kann also auch heißen:
Ich habe keine Antwort für dich in deiner Lage. Ich will mit Gott darüber sprechen und ihn bitten, dir zu helfen und dir zu antworten. Ich möchte weiter mit dir nachdenken, was getan werden kann. Denn ich glaube, dass es bei Gott keine ausweglose Situation gibt. Aber ich habe jetzt keine Lösung parat. Gott muss helfen, denn seine Gedanken und Möglichkeiten übersteigen unsere bei weitem.
Schauen wir uns den Begriff, um den es in dieser Seminarreihe geht, genauer an. Es ist das Wort Seelsorge. In der Bibel findet man das Wort nicht. Papst Gregor der Große hat diesen Begriff gegen Ende des 6. Jahrhunderts geprägt. Um ihn recht zu verstehen, müssen wir uns davon lösen, den Menschen in drei Bestandteile zu zerlegen, nämlich in Leib, Seele und Geist. Diese Denkweise der griechischen Philosophen prägt aber zum Teil bis heute die Vorstellung, dass Leib, Seele und Geist zu trennen seien und vor allem die Seele im Körper gefangen sei und auf ihre Befreiung aus diesem sündigen Käfig warte. In der Bibel wird uns der Mensch als Einheit von Leib, Seele und Geist dargestellt. Und darüber sprach Gott sein Urteil: Es war sehr gut. Durch den Hauch des göttlichen Atems wurde der Mensch eine lebendige Seele. In 1. Mose 2 steht nicht, dass der Mensch eine Seele bekam, sondern er wurde Seele. Wer aufmerksam die Bibel liest, wird feststellen, dass es auch zwischen den drei genannten Begriffen keine klare Abgrenzung gibt. So ist die Seele im griechischen Psyche bei Paulus weder nach hellenistischer Tradition das Unsterbliche im Menschen in Unterscheidung zum Leib, noch das Geistige in Unterscheidung zum Materiellen. Paulus spricht auf verschiedene Weise vom inneren Menschen. Er redet vom Verstand, vom Herzen, vom Willen, vom Gewissen. Die ganzheitliche Sicht des Menschen wird sowohl von der modernen Psychologie als auch von der Medizin bestätigt. Zunehmend gewinnt dabei der Bereich der Psychosomatik an Bedeutung. Es geht dabei um das Zusammenwirken von Leib, Seele und Geist. So können seelische Probleme, zum Beispiel Stress, sich körperlich auswirken durch Schlaflosigkeit, Magengeschwüre oder Herzinfarkt. Auch umgekehrt besteht der Zusammenhang. Körperliche Krankheit belastet und gefährdet das seelische Gleichgewicht und zieht selbst den Glauben des Christen zeitweise in Mitleidenschaft. Ein hilfreiches Gespräch setzt darum nicht allgemein, zum Beispiel bei Anfechtungen an, sondern fragt nach den Ursachen und versucht, dort etwas zu bewegen, sowohl im Denken als auch im Handeln des Angefochtenen. Wichtig ist also nicht nur, um das sogenannte Seelenheil sich zu kümmern, das heißt um die Vergebung der Schuld durch Jesus Christus, sondern die körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte eines Menschen in ein harmonisches, ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Weil der Mensch von Gott als Einheit geschaffen ist, geht es in der Seelsorge also nicht nur um den Menschen und seine Gottesbeziehung. Wir brauchen, wie bereits dargestellt, Informationen über den ganzen Menschen, über das, was ihn bewegt. Dann werden wir ihn auch in seiner gestörten Gottesbeziehung leichter verstehen und ihm angemessener helfen können. Was mit Sorge gemeint ist, umschreibt der Begriff Fürsorge sehr gut. Und doch fehlt in diesem Wort die Aktion. Es geht ja um viel mehr als nur sich Sorgen zu machen.
Seelsorge ist Liebe, die mit Herzen, Mund und Händen geschieht.
Und das zur Hilfe für Menschen und zur Ehre Gottes. geht es doch schließlich um seine Geschöpfe, über deren Wohl und Entwicklung sich Gott selbst Sorgen macht. Und durch Menschen wie uns will er anderen wohltun.
Der Handelnde in der Seelsorge ist Gott selbst.
Darum kann seelsorgerlicher Umgang miteinander nur in Abhängigkeit von Gott geschehen. Wie sonst könnten wir erkennen, was Gottes Wille ist? Für Rolf oder Frau Schulze oder für andere Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Hudson Taylor beschreibt das seelsorgerliche Handeln folgendermaßen.
Seelsorge ist, wenn du es verstehst, durch Gebet, durch Gemeinschaft, mit Takt, Liebe, Nachsicht und Geduld mein Gewissen zu wecken und mich dazu bringst, dass ich mich von meinen falschen Wegen zu dem Richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe.
Seelsorge, Lebensäußerung der Gemeinde. Zu wissen, dass Gott selbst am Werk ist, befreit und lässt aufatmen. Es entbindet uns nicht von mancher Mühe, aber das Wohl und Heil anderer Menschen hängt letztlich nicht vom Seelsorger ab, sondern von Gott selbst. Darum ist Seelsorge eigentlich nie hoffnungslos, auch wenn uns manchmal die Worte fehlen. Ich vertraue darauf, dass auch dann die Zusage gilt, dass der Geist Gottes unser Seufzen und Stammeln vor Gott bringt, und er wird's wohl machen. Wir nennen zusammenfassend noch einmal die 5 Kernsätze. Erstens:
Wer hört, nimmt wahr.
Zweitens:
Bei keinem der verschiedenen Gesprächsinhalte kommen wir ohne Gottes Wort aus.
Drittens:
Ein Rat ist allein dadurch, dass er fromm klingt, noch nicht richtig.
Viertens:
Seelsorge ist Liebe mit Herzen, Mund und Händen.
Fünftens:
Gott selbst ist der Handelnde in der Seelsorge.